Hallo liebe Heimwerker, liebe Selbermacher, liebe Do-it-yourselfer, liebe Maker und alle, die Freude haben am kreativen Schaffen und Werken. Ich bin der Markus und das ist der 5. Podcast von Fabricium. Herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, heute nehmen wir zwei spannende Maschinen bzw. Konzepte unter die Lupe. Die handgeführte CNC-Fräse Shaper Origin und eine normale, stationäre Portal-CNC-Fräse. Sicherlich habt ihr euch auch schon die Frage gestellt, ob eine Shaper so eine normale Fräse ersetzen kann oder ob man idealerweise beide Maschinen oder Maschinenkonzepte in der Werkstatt haben sollte. Wir sprechen über die Strukturen, die Stärken und die Schwächen beider Systeme oder beider Konzepte, erklären, wo sie glänzen und wo die Herausforderungen liegen. Am Ende des Podcasts besteht dann hoffentlich mehr Klarheit darüber, welches der beiden Konzepte oder Maschinen besser zu deinem Projekt passt. Ich sage die ganze Zeit wir und freue mich, dass ich für diesen Podcast heute den Fritz Penzenstadler begrüßen darf, der in beiden Kategorien, also sowohl was die Shaper angeht, als auch was die Portal-CNC-Fräse angeht, eine langjährige Erfahrung hat. Herzlich willkommen zum Podcast, freut mich, dass du dabei bist. Hallo Fritz.
Ja, Markus, servus, grüß dich. Bin selber neugierig, was wir da jetzt alles rausfinden und diskutieren werden.
Fritz, magst du dich vielleicht mal kurz selber vorstellen, was du so machst, wo dein Hintergrund ist vom Holzwerken und wie es dazu kommt, dass du auch noch beide Systeme gut kennst, sowohl die Shaper als auch die Portal-CNC-Fräse, ohne jetzt irgendeinen Hersteller zu nennen, also das Konzept halt allgemein.
Ja, vielleicht ganz kurz. Also meine Affinität mit Holz hat in frühen Jahren begonnen. Ich bin so in und neben der Schreinerei aufgewachsen, habe aber dann nicht die väterlichen Fußstapfen da getreten, sondern ich habe Elektrotechnik studiert und im Beruf dann ganz was anderes gemacht. War natürlich immer hilfreich, solange die Schreinerei verfügbar war. So als Student, wenn ich halt ein Bett gebraucht habe, bin ich in die Schreinerei gegangen und habe mir das Bett gebaut. Und das ist dann leider alles verloren gegangen. Und so gegen Ende meiner beruflichen Tätigkeit, bin jetzt im Ruhestand, habe ich das Ganze wieder ein bisschen aktiviert. Habe den einen oder anderen Holzkurs gemacht und ja, habe dann irgendwie das Drechseln entdeckt und dem bin ich im Moment ziemlich verfallen. Okay. Aus der Tätigkeit raus bin ich dann noch zum Makerspace in München und Garching gestoßen und bin dort mit diesen ganzen Themen, sage ich mal, immer wieder zugange. Ich gebe regelmäßig die Kurse für die Holzwerkstatt und da haben wir unter anderem eben Tischfräsen zum CNC-Fräsen und seit ein paar Jahren eben auch die Shaper Origin, sodass ich sozusagen parallel mit beiden Sachen immer arbeite und auch neue Leute da an das Thema heranführe. Von daher kann ich ein bisschen Erfahrungen beisteuern, ja.
Ja, super. Da haben wir heute den idealen Gast und herzlichen Dank, dass du dich dazu auch bereit erklärt hast, für den Podcast da mit deiner Erfahrung dazu beizutragen. Ja, vielleicht für die Einsteiger unter euch oder für die, die es nicht genau wissen, was sind es eigentlich für Maschinen, über die wir da reden? Fritz, vielleicht magst du mal ganz kurz erklären, was ist die Shaper eigentlich? Was ist das grundsätzlich für eine Maschine? Was kann man damit machen?
Ja, ohne visuelle Unterstützung ist das vielleicht ein bisschen schwierig. Ich versuche jetzt gerade mal so das klar zu sagen. Also wir haben einfach eine Oberfräse. Und diese Oberfräse wird natürlich von Hand bewegt. Und um die jetzt auf einer vorgegebenen Linie führen zu können, sind bei der Maschine Schrittmotoren verbaut, die dann eine Korrektur machen im kleinen Bereich von Bewegungen. Und das spielt dann so, dass man auf dem Display den Fräspfad abgebildet sieht, den man verfolgen soll. Und dem folgt man, sage ich mal, in einem Bereich von 1-2 Zentimeter, ist ein Punkt auf dem Display. Und die feine Bewegung wird dann von den Schrittmotoren korrigiert. Ergebnis, man führt tatsächlich die Fräse auf einer Linie und ein Kreis wird ein Kreis und nicht irgendein komisches Ei. Ja. Von Hand könnte man das gar nicht. Ne?
Ja, ja.
Und genau dieses Zusammenspiel macht jetzt das Ganze natürlich attraktiv, dass ich auf der einen Seite eine Art Oberfräse habe, die ich bewegen kann, die ich auch auf einem Tisch oder irgendwo einsetzen kann. Also da bin ich nicht nur an eine feste Position gebunden. Und zum anderen habe ich dort einen Input aus einer SVG-Datei, aus einer Grafikdatei, die mir meine Fräskonturen vorgibt.
Okay. Also im Grunde genommen ist es eine manuell geführte Oberfräse, vielleicht kann man es so sagen, die automatisch den Fräspfad korrigiert und damit ein wesentlich präziseres Ergebnis zu erwarten ist, als wenn man jetzt die Fräse, eine ganz normale Oberfräse, einfach selbst per Hand führen würde.
Ja, genau.
Und vielleicht ergänzen wir dann auch noch den Begriff Portal-CNC-Fräse. Also der Name Portal leitet sich ab von der Konstruktion. Man hat also da so ein bewegliches Portal oder Tor, das sich eben über einen Tisch in X und Y per CNC-Befehlen oder per Steuerung bewegen lässt. Zusätzlich gibt es noch für die Tiefe die Z-Achse. Da sitzt dann der Fräsmotor drauf. Das heißt, wir haben im Prinzip eine Bewegung in X, Y und Z-Achse über einen Tisch des Fräsmotors. Der wird also automatisch abgefahren, dieser Pfad, den man dadurch kreiert, und hat damit auch einen automatisierten Prozess, mehr oder weniger. Das heißt, man muss also jetzt da nicht selber Hand anlegen, sondern fixiert das Werkstück auf dem Tisch und dann wird das eben von der Maschine automatisch bearbeitet. Und wenn man alles richtig gemacht hat, nimmt man dann am Ende der Bearbeitung das fertige Werkstück von dem CNC-Tisch. So kann man das vielleicht beschreiben. Oder Fritz, hättest du noch was zu ergänzen? Habe ich was vergessen in meinem Versuch, das, was man mit einem Bild ganz einfach erklären könnte, in Worte zu fassen?
Nee, ich finde, das trifft recht gut. Vielleicht sollte man nur anmerken, viele Leute kennen ja die Bilder von großen CNC-Anlagen aus dem Maschinenbau. Ja. Die Portalfräsen zeichnen sie typischerweise dadurch aus, dass der Verfahrbereich in der Z-Achse nicht so groß ist. Also das sind 20 bis 30 Zentimeter so typischer Bereich. Ja. Die XY-Ausdehnung ist meist größer. Das kann, weiß ich, irgendwas 60 mal 80 sein, bis zu 2 Meter mal 1 Meter 20. Ja. Da ist großer Spielraum.
Ja.
Genau. Und vielleicht jetzt nochmal das zu ergänzen. Das andere Konzept mit der Oberfräse. Mhm. Hat ja auch in dem Sinn keine räumliche Begrenzung. Allerdings, da braucht man auch ein Koordinatensystem. Mhm. Und da wird das Koordinatensystem durch ein aufgeklebtes Raster sozusagen erzeugt. Mhm. Da gibt es sogenanntes Domino-Raster, also das sind Klebestreifen, die aufgebracht werden auf die Arbeitsfläche oder vor die Arbeitsfläche. Und die werden einmal eingescannt und geben dann der Maschine praktisch das regionale Koordinatensystem, mit dem die dann arbeitet.
Ja, das habe ich schon mal gesehen, dieses Klebeband, und schaut ja wirklich aus wie Dominosteine. Und daran weiß eben dann die Maschine, wo sie ist sozusagen, wenn man sie bewegt auf der Platte, wenn ich das so richtig verstanden habe.
Ja, genau. Und dieses Domino, das man da so sieht, das ist tatsächlich ein ISO-genormter Code, der da abgebildet wird. Mhm. Und ich weiß die Nummer jetzt nicht auswendig, aber unterliegt praktisch einer Normung.
Ah ja, okay.
Ist also keine spezielle Erfindung von denen.
Ach so, das ist ein allgemeingültiger Code, das ist jetzt keine Shaper-Erfindung, oder?
Ja, das ist zumindest mein Wissensstand. Aha. Und ich weiß nicht, wofür er sonst noch eingesetzt wird. Aber es ist eine ganz pfiffige Lösung, denn der Vorteil ist da jetzt natürlich, dass man das relativ frei aufkleben kann. Mhm. Also das muss jetzt nicht exakt ausgerichtet sein, sondern ich nehme das einfach von der Rolle und klebe einfach ein paar Tesastreifen sozusagen oder ein paar Klebestreifen da auf den Tisch und kann damit dann nach dem Scan das Koordinatensystem nutzen.
Ah ja.
Und was auch noch pfiffig ist, wenn mir das einmal nicht mehr reicht, weil ich jetzt eben weitermachen muss, ich komme an den Rand hin, wo das nicht mehr voll erfasst wird von der Kamera, dann kann ich da wieder was dazugeben, kann meinen Scan erweitern und bin praktisch räumlich nicht eingeschränkt.
Ah ja. Mhm. Da sind wir ja schon mittendrin eigentlich auch im Fräsprozess. Fritz, vielleicht können wir das mal für diejenigen, die mit dem System noch nichts am Hut haben, nochmal von vorne uns anschauen. Was muss man denn machen, wenn man jetzt eine Idee hat im Kopf und sagt, ja, ich habe da eine Tischplatte und möchte da jetzt zum Beispiel einen Kreis ausfräsen von 85 mm Durchmesser, weil ich dann ja auch so einen Deckel habe, der da drauf passt. Was muss ich denn dann machen? Wie geht man da vor bei der Shaper?
Also das geht bei der Shaper jetzt relativ einfach. Man braucht ein Koordinatensystem. Da kann man entweder eines, das man vorgefertigt auf eine Platte hat, hinlegen. Das mache ich ab und zu. Also ich habe da so eine kleine Platte, das ist also DIN A3, wo das aufgeklebt ist. Das muss ich nicht jedes Mal machen, sondern ich kann die Platte da auf den Tisch legen und kann die benutzen.
Ah, ja.
Oder ich nehme einfach eben ein paar Streifen, also mindestens 4 Streifen brauche ich, die ich in einem Abstand von 8 bis 10 Zentimeter auf den Tisch klebe.
Wie müssen die, Entschuldigung, wenn ich dazwischen funke, wie müssen die angeordnet sein? Müssen die parallel zueinander verlaufen oder kann ich die irgendwie hinkleben, dass sie sich halt nicht überlappen, aber sonst ist wurscht oder?
Genau. Ja, okay. Also ich mache es halt quasi immer so quasi parallel, aber frei Schnauze, braucht man kein Lineal, also einfach aufkleben. Sie dürfen sich nicht überlappen, genau, das würde das System natürlich durcheinander bringen, aber der Rest ist ziemlich simpel. Und wenn die aufgeklebt sind, dann kann ich die Maschine da draufstellen und kann das Koordinatensystem erfassen, mache also einen kurzen Scan, das dauert nicht einmal eine Minute. Und dann kann ich in dem Fall sogar übers Display ganz einfach Basisgeometrien definieren. Ich kann also sagen, jetzt machst du da bitte einen Kreis und der Kreis hat 82 mm Durchmesser und dann ist das Ding definiert.
Woher weiß das die Fräse dann, an welcher Stelle vom Tisch dieser Kreis, also dass ich den Kreis selber, den Durchmesser und so eingebe, ist klar, aber an welcher Stelle vom Tisch der dann auch eingefräst wird, woher weiß das die Maschine?
Wenn ich den definiert habe, dann stelle ich die Fräse dorthin, wo er hin soll. Und sagt, Punkt platzieren.
Ah, okay.
Also ich könnte natürlich auch ein relatives Koordinatensystem definieren, wo ich dann Positionen direkt vergeben kann. Also vielleicht denkt man da mal an eine Frontplatte, wenn ich da verschiedene Bedienelemente auf einer Frontplatte positionieren müsste, ne, da habe ich irgendeine Bezugsecke und von der aus mache ich halt dann maßstäblich irgendwie in bestimmten Abständen meine Buchsen, Taster anzeigen. Das geht natürlich auch, aber wenn ich jetzt nur so ein Element da positionieren muss, dann stelle ich die Maschine dorthin, wo ich es haben will und sage, bitte hier, peng, platzieren und dann ist das schon erledigt.
Okay. Und dann drücke ich auf Start und dann geht die Gaudi los, oder? Wie man in Bayern sagt.
Ja, Kleinigkeit sollte man vorher noch machen und zwar sollte man sagen, wie tief muss ich denn fräsen. Die haben wir noch nicht definiert. Also gehe ich sozusagen in das Fräsmenü und sage dann, jetzt habe ich eine Tischplatte, weiß ich, 22 mm stark. Dann kann ich das nicht in einem Durchgang machen, das wissen wir vom Fräsen. Also mache ich, wenn ich, weiß ich, einen 8 mm Fräser habe, mache ich halt 3x6 mm. Es geht noch nicht ganz aus, also machen wir 4x6 mm, dann bin ich ein bisschen durch. Kann also den ersten Durchgang setzen mit 6 mm, den zweiten, dritten und den vierten. Die muss ich der Reihe nach dann abarbeiten. Und dann kann ich eben einschalten, kriege diese Führung, die ich beschrieben habe, muss mich innerhalb eines definierten Bereichs damit bewegen und kann das dann sehr präzise fräsen.
Und woher weiß die Fräse, was ich für einen Fräser drin habe? Muss ich ihr das sagen oder merkt sie das auch irgendwie?
Das Spannfutter hat verschiedene Aufnahmen. Ne? Also von 3 bis 8 mm ist da alles verfügbar. Und ich muss den Fräser natürlich definieren. Ich muss sagen, ich habe einen 6 mm, 8 mm Fräser. Und der Fräser muss auch in der Höhe natürlich geeicht werden. Das geht aber automatisch. Das kann die Fräse sehr gut. Ich sage einfach, bitte Z automatisch bestimmen. Dann fährt der langsam runter und berührt leicht die Tischfläche und ist damit dann geeicht. Das funktioniert hervorragend.
Also den Nullpunkt kann man automatisch sozusagen erfassen.
Genau. Natürlich auch manuell, wenn man es einmal braucht, wenn man das mit der Oberfläche nicht riskieren will oder wenn irgendwie das nicht so geht automatisch, wenn man keine ebene Oberfläche hat, dann geht es zum Beispiel nicht, dann muss man es manuell machen, auch das geht. Aber für Leute wie mich, die faul und bequem sind, ist das mit der Automatik ganz wunderbar.
Okay. Und wie ist es mit der Fräserdrehzahl? Wird die dann automatisch berechnet, wenn ich sage, ich habe einen 8er Fräser oder muss ich auch da manuell wissen, was dann dafür passt?
Na, das automatische Rechnen, das funktioniert halt deswegen nicht, weil die Maschine weiß ja das Material nicht.
Ach so.
Also Es gibt immer die Berechnung oder die Einschätzung der Geschnittgeschwindigkeit. Und wie du weißt, selbst beim Holz haben wir einen weiten Bereich von Härte, von Ästen, aber gar nicht zu reden. Also man muss einfach die Vorschubgeschwindigkeit und Drehzahl wie immer überlegen, berechnen und entsprechend einstellen. Und die Shaper hat da auch einen großen Einstellbereich von, ich glaube, geht los bei 10.000 bis 26.000 Umdrehungen oder 24.000. Also es ist sehr weit und wird an der Maschine einfach auf einer Skala von 1 bis 6 eingestellt. Da gibt es eine Tabelle, wo das steht, welche Drehzahlen das dann sind.
So, und dann kann man loslegen, dann wird einem quasi der Pfad angezeigt auf dem Display und man muss eben abgleichen seine Bewegung mit dem Pfad,
Genau.
dass man also nicht zu weit rauskommt wahrscheinlich, also alles Mögliche kann man dann auch nicht korrigieren, oder? Man
Genau.
hat einen Toleranzbereich wahrscheinlich, innerhalb dessen man bleiben muss, damit die Fräse das auch nachkorrigieren kann.
So ist es. Und falls man dann einmal durch ungeschickte Bewegung oder was immer den Kreis verlässt, dann zieht die Maschine zurück.
Ah
Also
ja, aha.
der Schaden ist sozusagen begrenzt. Und ich kann dann auch wieder aufsetzen. Der Fräspfad ist ja definiert, ich kann wieder draufgehen und kann sagen, so, jetzt starten wir da wieder. Das passiert gerade dann einmal, wenn zum Beispiel eben so Unregelmäßigkeiten im Material sind, bei einem Ast, der im Holz ist, was dann härter wird, da ist man dann vielleicht zu schnell mit seiner Bewegung, dann passiert das einmal und dann zieht die Maschine einfach zurück. Wenn man zu schnell ist im Vorschub, dann kann es natürlich sein, dass man so irgendwie noch eine Ecke mitnimmt, dass man den Fräspfad dann ein bisschen verletzt. Ist mir schon passiert, ist aber eher selten.
Okay. Ja, und dann folgt man da dem Pfad und dann wird das schön ausgefräst und dann fällt im Idealfall eben bei unserer Schreibtischplatte ein kreisrunder Abschnitt dann unten raus. Die Maschine stellt sich dann wahrscheinlich automatisch ab, oder? Und fährt hoch, wenn der Ende des Pfads erreicht ist, vermute ich mal.
Ja, je nach Softwareversion, da gibt es einen Zusatz, das nennt sich Autopass. Ich fahre den Pfad einmal ab und dann das Autopass hilft mir, in der Bewegung im Pfad weiterzufahren und die nächste Tiefe einzustellen. Das heißt, ich kann vorab die 5 Tiefen definieren oder das System erzeugt das automatisch und ich brauche den Pfad nicht absetzen. Also ich kann dann einfach dreimal oder fünfmal den Pfad abfahren und habe meine Tiefen automatisch angepasst. Das ist jetzt ein minimaler Geschwindigkeitsvorteil, weil ich halt die Eingabe nicht machen muss. Aber was mir sehr geholfen hat, es hat die Sicherheit erhöht. Denn wenn ich von einem Pfad weggegangen bin, umgestellt habe und dann wieder den Pfad aufgesetzt habe, ist mir 2, 3 Mal schon passiert, dass ich dann einfach am falschen Pfad aufgesetzt habe, wenn die sehr eng auf einer Zeichnung oder in der Geometrie angeordnet sind.
Ah ja.
Und das sind halt dann, ja, Dummheitsfehler, muss ich sagen, die man da macht. Aber die kann man so vermeiden, wenn man nicht absetzen muss und das einfach weiterfahren muss. Das war für mich ein gutes Argument, um das zu nutzen.
Ja, dann glaube ich, ist der Prozess recht gut beschrieben. Ich erzähle vielleicht noch ein bisschen was zum CNC-Prozess. Also ich habe ja selbst so eine CNC-Portalfräse bei mir in der Werkstatt, daher kann ich dazu auch ein bisschen was sagen, zumindest so, wie es ich üblicherweise mache.
Ja.
Also jetzt bei einem runden Kreisausschnitt in der Platte, dann müssen wir uns erstmal den Kreis in der CAD-Zeichnung definieren. Das heißt, wir zeichnen die Platte, zeichnen uns per CAD-Software. Das kann jetzt. Ich nehme zum Beispiel Moments of Inspiration, heißt es. Das kann aber im Grunde genommen irgendein CAD-Programm sein, das DXF-Daten ausspucken kann. Und ja, wenn man die Zeichnung dann hat, in dem Fall eben ein einfacher Kreis auf der Platte mit dem gewünschten Durchmesser, dann geht man mit der Datei in der Regel in ein CAM, Computer Aided Manufacturing Programm. Und dort kann man eben sagen, wie möchte ich denn diesen Kreis fräsen? Also man kann eben auswählen, okay, ich nehme den 8er Fräser, ich möchte im Gegenlauf oder im Gleichlauf fräsen, ich möchte pro Fräsdurchgang eine Tiefe haben von, sage ich jetzt einfach mal, nehmen wir mal die 6 mm, ich möchte eine Spindelgeschwindigkeit haben von 20.000 Umdrehungen und ich möchte einen Vorschub haben von, keine Ahnung, 15 mm pro Sekunde. Grunde, sage ich jetzt einfach mal, diese Parameter muss man in diesem CAM-Programm alle einstellen. Also man muss da schon relativ gut wissen, was man tut. Da sind wenig Automatismen drin. Gut, es mag auch welche geben, die das schon alles vorschlagen. Da habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht den Überblick. Aber bei meinem CAM-Programm ist es so, dass man schon selber genau wissen muss, was man vorhat. Und dann kann man das Ganze im Programm auch simulieren. Das heißt, man sieht dann das Brett und auch den Fräser und sieht dann eben die Runden, die er da dreht und wie das dann alles hoffentlich auch schön passt. Und dieses CAM-Programm macht dann eben einen CNC-Code aus dem Ganzen. Den kann man auch noch manuell editieren. G-Code heißt es dann. Gibt es Befehle, die eben sagen zum Beispiel, ja, du fährst jetzt die XY-Position an mit bestimmten Koordinaten. Du schaltest den Fräsmotor ein mit folgender Spindelgeschwindigkeit und so weiter. Also das ist alles in diesem G-Code definiert. Den kann man in dem CAM-Programm, in meinem zumindest, auch noch manuell nachbearbeiten, wenn man sagt, nee, ich möchte, keine Ahnung, den Spindelmotor als erstes anschalten und so weiter, kann man das da alles händisch noch eingeben und mit diesem G-Code oder mit diesem CNC-Programm geben wir dann letztendlich nochmal in eine Steuerungssoftware der CNC-Fräse, gibt es da ein und dann muss man natürlich auch den Nullpunkt einstellen, genauso wie bei der Shaper auch. Das kann man entweder manuell machen, es gibt aber auch Sensoren für sowas. Und ja, wenn dann alles richtig eingestellt wurde, drückt man noch auf Start und dann läuft es eben automatisch ab. Man schaut zu, man könnte theoretisch auch weggehen, mache ich ehrlich gesagt selten. Ich bleibe immer dabei und schaue, passt das alles so. Gut, bei Fräsjobs, die schon vielleicht 100-mal gut gelaufen sind, kann man vielleicht auch mal wegschauen, aber ich bleibe in der Regel dabei stehen und schaue mir das an, dass das auch alles so passt. Und wenn es denn dann auch passt, dann hat man eben einen Kreis ausgefräst in der Platte, kann die wieder abschrauben und hat das gleiche Ergebnis. Vom Ablauf her erscheint mir das jetzt ein bisschen zeitaufwendiger als das, was du beschrieben hast. So wäre der Prozess. Weiß nicht, hast du da noch was hinzuzufügen, Fritz? Machst du es anders? Oder?
Nee, das passt alles. Was natürlich immer noch eine kleine Herausforderung ist, und das ist jetzt praktisch für jedes Material, für jede Maschine, dass man mit dem Material sich die richtigen Parameter zurechtlegen muss. Das braucht manchmal etwas Zeit. Also es gibt durchaus Fälle, wo es sehr empfehlenswert ist, zuerst einmal einfach ein Reststück von dem Material zu nehmen und ein paar kurze Pfade zu fräsen, um zu sehen, wie sich das verhält bei verschiedenen Drehzahlen. Insbesondere diese Kombinationsmaterialien. Du hast ein Holz mit Kunststoff durchtränktes Holz, das bearbeitet werden soll. Da lässt sich das ganz schwer vorhersagen, wie sich das verhält. Da muss man wirklich Probe fräsen und schauen, dass man das anpasst. Das gilt eigentlich maschinenunabhängig. Dann kommt bei der Tischfräse noch dazu, dass die natürlich einen größeren Bereich für einen Vorschub hat, ob man jetzt Holz oder Kunststoff oder was immer bearbeitet. Auch da muss man halt etwas mehr an den Parametern noch feilen und schauen, dass man für ein gutes Ergebnis die richtigen Einstellungen hat.
Ja, es ist auf jeden Fall, das glaube ich, kann man an der Stelle schon mal sagen, kann ich auch aus meiner Erfahrung berichten, schon ein bisschen Know-how erforderlich bei der ganzen CNC-Geschichte. Vielleicht können wir uns ja noch ein bisschen unterhalten, Fritz, über die Tools, die man so braucht. Wir haben es ja jetzt schon gehört, braucht man also auf jeden Fall eine Art von CAD-Software, CAD-Software. Ja, ich weiß, viele in der Maker- und Holzwerken-Szene verwenden Fusion. Es gibt, wie gesagt, dieses Moments of Inspiration, das verwende ich. SketchUp gibt's. Also da gibt's ja die verschiedensten CAD-Programme auch in verschiedenen Preiskategorien von Freeware bis jährliches Abo, da ist ja alles drin. Dann braucht man eben eine Art von CAM-Software, Computer Aided Manufacturing. Der Input ist eben die CAD-Datei, also eine DXF-Datei, die ich mit dem CAD-Programm erstelle. Und daraus möchte ich ja dann meinen G-Code kreieren. Dazu brauche ich eben diese CAM-Software. Es mag sein, dass es auch Lösungen gibt. Fällt mir jetzt zum Beispiel dieses VCarve ein von Vectric, glaube ich. Da kann man also alles in einem machen. Da kann man auch gleich zeichnen und dann eben auch die Pfade erstellen. Und dann brauche ich die eigentliche CNC-Software, die eben auf der Steuerung der CNC-Maschine läuft. Das ist meistens noch ein eigenes Kasterl-Hardware, sage ich jetzt einfach mal. Das wird an den PC angeschlossen, über USB zum Beispiel. Und dann hat man halt auf dem PC nochmal eine Steuerungssoftware, eine CNC-Software, in die man dann den G-Code lädt und dann das Ganze auch starten kann. Wie ist es bei der Shaper, Fritz? Was braucht man denn da noch so an Tools oder an Zusätzen, die jetzt ja auch nicht unbedingt mit im Lieferumfang dabei sind?
Ja, das ist, glaube ich, das sollte man in zwei Kategorien teilen. Bei der Shaper haben wir das jetzt so, dass die praktisch nur die Geometrie bekommt. Die sogenannte SVG-Datei. SVG steht für Scalable Vector Graphics. Und das ist etwas, was praktisch fast alle Grafiktools, die heute gängig sind, erzeugen können. Und ist eine Vektordatei und die wird praktisch in die Shaper-Maschine per WLAN oder per USB-Stick eingelesen. Und dann wird dort der Fräspfad auf dem Display festgelegt.
Ja, ja.
Da habe ich eine Linie auf dem Display und dann sage ich, ah, das wäre jetzt bitte auf der Linie fräsen oder links von der Linie oder rechts oder ich habe ein kleines Rechteck gewählt. Und da sage ich, da wird bitte jetzt eine Tasche gefräst. Da kann ich das sozusagen unabhängig von einem CAD-CAM-Programm auf der Maschine selber festlegen. Und da würde ich eben jetzt differenzieren. Für die Hobbyanwender, die, sage ich mal, gelegentlich da was machen oder nicht im größeren CAD-CAM-Prozess irgendwie die Erfahrungen schon haben, die können das mit einem einfachen Grafiktool von Shaper selber, das Shaper Studio, machen oder können ein Affinity Designer oder Adobe Illustrator oder irgendwas nehmen, was vorhanden ist. Also ich glaube, jeder, der in dem Sektor irgendwas macht, engagiert, hat irgendein Zeichenprogramm, das SVG-Dateien erzeugen kann. Damit ist man eigentlich schon einmal auf der sicheren Seite. Und die zweite Geschichte ist jetzt der Techniker, der sozusagen mit, ja, du hast Fusion 360 angesprochen, nehmen wir das einmal, arbeitet, der bekommt sogar von Autodesk oder von Shaper ein kostenloses Plugin und kann damit aus seiner vorhandenen Skizze in Fusion oder aus seinem 3D-Modell direkt ein SVG für die Shaper exportieren. Da sind dann mitunter die Tiefen und so weiter schon mit drinnen. Das ist sehr komfortabel.
Ja.
Da können auch dann bestimmte Linien als Hilfslinien deklariert werden, sodass man einfach in seiner exportierten SVG-Datei noch Zusatzinformationen stehen hat. Ich für mich schreibe da immer ganz gern rein, welche Frästiefe ist da als Soll eingestellt oder irgendwelche Hinweise zur Bearbeitung, wenn eine bestimmte Abfolge der Pfade eingehalten werden soll. Das kann man da alles mit unterbringen. Und mit diesen beiden Herangehensweisen kann man, glaube ich, alle Wünsche zufriedenstellen. Und weil ich gerade gesagt habe, vor ein paar Tagen im Makerspace, wir haben auch wieder überlegt, welche Hürde brauchen die oder welche, ja, wie erleichtern wir den Anfängern den Einstieg? Und da haben wir auch festgestellt, mit der Shaper kann man eigentlich sofort anfangen. Eine kleine SVG-Datei zeichnen oder bloß auf dem Display was zeichnen und die ersten Schritte kann man damit machen. Ich würde mir sogar zutrauen, sage ich mal, mit Kindern mit ab 13 oder 14 Jahren, mit denen das in einem Kurs zu machen.
Ja, also es klingt ja auf jeden Fall so, dass man da relativ einfach und auch schnell zu einem Ergebnis kommen kann.
Ja.
Und da sind wir auch schon beim nächsten Punkt, Fritz, wenn wir jetzt das vielleicht nochmal so uns anschauen, wie schnell wir da tatsächlich eine einfache Geometrie ausgefräst haben. Ich würde mal schätzen, bei einer CNC-Fräse ist es schwierig, das unter einer, ja, mit Fräser einstellen, einrichten, Nullpunkt, Werkstück aufspannen, Dateien erstellen. Also ich würde mal sagen, unter einer halben Stunde, ohne den Fräsjob an sich jetzt, also bis wir so weit sind, dass wir es wirklich fräsen können, ist es schwierig, da was hinzubekommen. Vielleicht für einen Geübten in 20 Minuten, aber so die Größenordnung, glaube ich, muss man da sich schon geben. Wie ist es bei der Shaper? Wie schnell kommt man da bei einer einfachen Geometrie so weit, dass man sagen kann, jetzt drücke ich auf Start und los geht's?
Ja, Markus, du hattest ja am Anfang schon gesagt, so zum Beispiel in der Tisch, Platte einen Ausbruch fräsen, der rund ist. Das können wir als Beispiel nehmen, da würde ich sagen, da brauche ich 5 Minuten Vorbereitung. Ich stelle die Maschine hin, ich schalte sie ein, ich gebe ein paar Streifen auf. Das dauert nicht lange und ich habe die Geometrie auf dem Display dann definiert. Da lassen wir mal ja, vielleicht 5 Minuten Vorbereitung dafür verstreichen. Mhm. Dann definiere ich die Frästiefe, schalte ein, habe den Punkt, wo das ist, schließe einen Staubsauger an. Klammer auf, ich habe einen Bekannten, der sagt, dank dieser guten Absaugung, die Shaper hat, kann er sogar im Wohnzimmer damit arbeiten, weil er das auf dem Tisch stehen hat und der Staubsauger ist angeschlossen. Also da fliegt nicht groß was durch den Raum. Ja, Klammer zu. Also schließe einen Staubsauger an und kann dann das ausfräsen und das dauert vielleicht auch nochmal 5 Minuten, wenn ich da 3, 4 Durchgänge mache. Also eigentlich sehr schnell und flott zu machen.
Okay. Ja, bei der Shaper führt man das Gerät ja selber. Wie ist das jetzt eigentlich, du hast schon gesagt, Unterbrechung ist möglich, wenn ich jetzt einfach, keine Ahnung, ich werde gestört oder jemand will dringend was von mir, kann ich denn jederzeit auf Stopp drücken und aufhören?
Ja.
Oder muss ich dann wirklich in einem den Job da durchfressen und sagen, komme was wolle, das muss jetzt durchgezogen werden?
Ja. Man kann jederzeit unterbrechen, es gibt eine Ausnahme, die erkläre ich gleich noch, aber du kannst also den Fräspfad jederzeit beenden, indem du es einfach sagst, jetzt zurückziehen, dann wird der Fräser zurückgezogen, du kannst die Maschine ausschalten und du kannst dann nachher an dieser Stelle wieder fortsetzen. Was dabei hilfreich ist, es wird nicht nur der Fräspfad angezeigt, der in der Geometrie definiert ist, sondern auch der, der gefräst wird. Da gibt es eine blaue Linie, die zeigt dann, wie weit du gerade gefräst hast. Und das wird in 2 Farbstufen gemacht, sodass du tatsächlich siehst, wo du gerade vorhin aufgehört hast zu fräsen.
Aha. Okay.
Und es gibt ja noch den Aspekt, es könnte ja mal auch der Strom ausfallen oder sonst was passieren.
Ja, genau. Ja.
Und da ist das bei Shaper auch sehr gut gelöst. Du kannst jederzeit die Maschine wieder einschalten, deine vorher gescannte Arbeitsfläche, die Geometrie, es ist alles noch erhalten. Das ist gespeichert.
Ist gespeichert, okay.
Und du kannst also dann da auch wieder fortsetzen. Mhm. Es gibt einen Fall, wo man natürlich den Pfad zu Ende fahren muss und wo man das Zurückziehen definitiv auch vermeiden muss, wenn man einen Tenutfräser drinnen hat.
Ja, klar.
Das ist klar. Ja, das hat mich schon einmal ein paar Schweißtropfen gekostet, weil man den Pfad natürlich, den muss man zu Ende fahren. Und da muss man auch vermeiden, dass man irgendwie abweicht und dass die Maschine automatisch zurückzieht. Also das erfordert ein bisschen Gehirnschmalz.
Ja. Und wie ist das bei dem Verfahren, bei dem manuellen Verfahren, wenn man jetzt da zum Beispiel zu schnell ist? Man hat eine einfache Kontur, ist geübt und führt diese Fräse einfach zu schnell. Gibt es dann eine Warnung oder was passiert dann?
Ich würde es mal so beschreiben, man kann es fast nicht zu schnell führen, weil du hast ja den Widerstand vom Fräsmaterial, vom Fräser.
Okay.
Und wenn du jetzt zu viel Kraft aufwendest, dann blockierst irgendwann die Maschine. Sie hat zwar 720, 750 Watt. Also man kann schon normal damit arbeiten, aber natürlich, sage ich mal, wenn du jetzt zu schnell bist, gibt es eine natürliche Grenze und dann wird es in Überlast gehen und dann passiert irgendwas, dann zieht er zurück. Also der Fall tritt eigentlich nicht ein. Wenn du jetzt zum Beispiel einen sehr feinen Gravierfräser da drin hast und eine kleine Gravur machst mit 0,5 mm, da kannst du relativ schnell fahren. Das ist kein Problem. Es gibt auch einen Modus, wo man dann eine vordefinierte Geschwindigkeit auswählen kann, einen definierten Vorschub. Und da ist dann so, dass die Maschine praktisch dir die Geschwindigkeit vorgibt. Ich mache das gar nicht so gern, das liegt mir nicht so, weil dann fühle ich mich plötzlich von der Maschine gehetzt, wenn ich diese Kontur nachverfolgen muss. Aha. Aber für bestimmte Anwendungen ist es durchaus sinnvoll, zum Beispiel wenn man Kunststoffe fräst oder so, wird das empfohlen, dass man das macht.
Okay. Ja, ich glaube, soweit haben wir die Konzepte der beiden Maschinenarten, wenn man so sagen möchte, gut beschrieben und auch die Vorgehensweise, die es braucht, dass man zum Ergebnis kommt. Vielleicht schauen wir uns noch mal ein bisschen so die Möglichkeiten an und auch damit die Grenzen der beiden Konzepte. Bei der CNC ist es ja so, das haben wir ja auch schon erwähnt, da sind wir natürlich auf die Größe des Portals beschränkt. Also wenn man, ich sage einfach mal, nur 800 Millimeter in der X-Achse hat, dann ist es halt schwierig, da einen Meter zu fräsen. Geht schon irgendwie, wenn man es in zwei Fräsjobs macht, aber ist eine schwierige Geschichte. Nicht wirklich einfach, dass man es wieder genauso positioniert. Also wenn man das Werkstück dann ein bisschen verrückt, nicht unmöglich, aber nicht wirklich elegant. Also man kann letztendlich sagen, man ist da irgendwo auf die Portalgröße beschränkt. Natürlich auch was die Z-Achse angeht, kann man da nicht mehr rausholen, als die Fräse vorgibt. Ein weiterer begrenzender Aspekt ist natürlich die Stabilität der CNC-Fräse. Also da gibt es ja auch durchaus Varianten, die in Holz gebaut wurden. Habe ich auch schon gesehen auf YouTube. Also beachtenswerte Konstruktionen, muss man wirklich sagen. Komplett aus Multiplex gebaut. Bis hin zu eben ja, metallernen CNC-Fräsen könnte man natürlich vorstellen, dass sowas weitaus stabiler ist als jetzt eine Holzkonstruktion. Und damit ist man natürlich dann auch ein bisschen, was die Materialien angeht, vielleicht eingeschränkt. Also Holz ja, aber dann eben auch zum Beispiel Nichteisenmetalle, Messing und sowas. Da braucht man natürlich eine gewisse Stabilität der Fräse. Und naja, ein generelles Thema ist natürlich auch die Präzision oder auch Wiederholgenauigkeit bei den CNC-Fräsen. Da kommt es halt auch wieder darauf an, was hat man für Spindeln, was haben die für Umkehrspiel. Da gehen so ein bisschen dann die, ich sag mal, Spezifikationen und auch die Preise auseinander und auch das, was man, sage ich mal, mit Heimwerkermitteln selber sich erstellt. Stellen kann. Aber ich sage mal, das größte Limit sozusagen ist zum einen die Tatsache, dass sie natürlich nicht sonderlich portabel ist, so eine Fräse. Also die haben auch ordentlich Gewicht, dass man da halt auch jetzt, was die Bauteilgröße ist, einfach auf die Portal- oder auf die Tischgröße begrenzt sind. Und naja, das eben, was die Z-Achse hergibt an Eintauchtiefe, das denke ich, sind so die Hauptlimits, die wir haben bei der CNC. Wie schaut es denn aus bei der Shaper? Was haben wir denn da für begrenzende Faktoren?
Also begrenzend ist erstens einmal diese sogenannte Arbeitsfläche, die ich durch die Tapes ausweise. Da ist der Standard 35 mal 80 Zentimeter. Geht man also so auf und das ist dann der normale Arbeitsbereich, den man erst einmal scannt. Damit lege ich quasi los und ich kann also praktisch auch keinen geschlossenen Pfad machen, der über 80 cm rausgeht. Da muss ich dann neu ansetzen. Ich kann aber diesen Bereich erweitern. Also wenn ich das jetzt, was ich da in diesem Planquadrat, sage ich mal, 30 mal 80 gemacht habe, wenn ich dann weiterbaue, gebe ich mir weitere Streifen, erweitere meinen Scan und kann da dann dran bauen. Ich muss jetzt bloß halt schauen, wie ich von meinem Design da hinkomme. Ein schönes Beispiel, das Shaper mal schon vor Jahren auf der Webseite hatte, da hat jemand in Kalifornien sich den Fußboden mit Noten gravieren lassen. Ein
Oh,
Musiker, ja, das
okay.
hat ganz toll ausgeschaut. Und da ist dann natürlich das so stückweise erweitert worden. Die Notenlinie ist quasi quer durch den ganzen Raum gegangen. Die Notenlinie. Und sowas kann man dann schon gestalten. Aber in der Regel bin ich halt auf diesem Bereich 30 mal 80 zuerst einmal begrenzt, in Anführungszeichen, mit der Option, das zu erweitern. Und jetzt kommt es eben darauf an, was ich dort gestalte, wie ich das mache. Die Noten auf die Notenlinien setzen, ne? Da wird dann die Notenlinie wird dann weitergebaut, wird weitergefräst und dann kann ich wieder neue Noten draufsetzen. Also so Sachen funktionieren schon ganz gut. Aber das ist eher vielleicht der Ausnahmefall. Also die Portalmaschinen, 2 Meter mal 1,20 Meter oder so, man macht ja in der Regel nicht so große Stücke. Es ist vielleicht eine Ausnahme. Wenn ich für eine Schrankseite Teile ausfräse, dann sind die mal vielleicht 2 Meter lang, ja, oder 2 Meter hoch nachher. Vieles ist ja kleiner und bei der großen Portalfräse legt man halt eine große Platte auf und macht mehrere Arbeitsgänge an einem Rohling. Und bei der Shaper habe ich meistens kleinere Sachen, die ich mache, und die kann ich aber aneinander fügen. Von daher geht es auch ganz gut.
Wie ist es mit den Materialien bei der Shaper? Kann ich damit zum Beispiel, also ich habe es mal probiert, bei meiner CNC-Portalfräse Messing zu fräsen. Das ist insofern mal ein bisschen eine andere Welt, weil da natürlich andere Gesetze gelten, was Vorschub und so weiter angeht, als bei Holz. Wie ist es bei der Shaper? Kann man damit Nicht-Eisenmetalle
Ja.
auch bearbeiten? Wenn ich sage, ich habe jetzt eine schöne Messingplatte, möchte mein, ja, ein Namensschild, sagen wir einfach mal ein
Ja.
Namensschild
Also
gravieren.
Messing ist noch relativ gut, glaube ich, zu machen. Gerade so Gravur, wie du sagst. Kunststoffe sind natürlich auch angesagt. Also bei mir ist es schon öfter gewesen, dass ich zum Beispiel eben Aussparung für einen Schalter in ein Gehäuse gefräst habe oder sowas. Großartig gescheitert bin ich bei Aluminium. Das war aber mein Fehler. Also die Shaper kann das schon, aber ich habe es nicht gekonnt. Ich habe nämlich einfach die falschen Parameter genommen. Und Aluminium hat eben auch eine sehr große Bandbreite von der Eignung für CNC-Fräsen. Da muss man die richtige Materialauswahl treffen, was dann auch sehr schnell sehr teuer werden kann. Wenn dann eine Platte plötzlich 300 Euro kostet, also so eine Frontplatte, der Rohling, den man da fräsen möchte, der dafür geeignet ist, dann ist halt, ja, frage ich, ob man da den richtigen Ansatz hat. Ich bin aber auf dem Sektor nicht sehr bewandert. Ich kann aber sagen, ja, Holz, wunderbar, Kunststoffe, so Mischmaterialien auch. Ich habe Pertinax-Platinen schon gefräst, also so als Hilfsmittel für eine andere Fräse als Anbau. Pertinaxplatten sind da ganz gut, so Phenolhart-Sachen sind es. Ne? Man muss mal halt den richtigen Fräser haben, weil die können manchmal ein bisschen aggressiv sein. HPL-Platten sind auch so ein kritischer Fall. Man kann sie fräsen, aber HPL bräuchte eigentlich einen Diamantfräser. Ansonsten wird der sehr schnell verschleißen. Und gerade das mit den Gravieren bringt mir noch auf eine andere Eigenschaft, die ich herausstellen möchte, weil du vorher auch gesagt hast, 3D, 2,5D. Wenn ich mit der Shaper so eine Gravur mache, immer so ein Messing-Schild beschrifte, dann bin ich im 2D-Bereich. Das heißt, ich brauche eine Gravurschrift. Oder ich kann von einem Times-Roman-Font zum Beispiel nur die Außenkontur machen. Ich kann aber nicht das Eintauchen bei den Serifen machen. Hingegen, wenn ich das mit der 3D, mit der Portalfräse fräse, dann habe ich das sehr schön mit den Serifen. Ja.
Ja, das wäre auch meine nächste Frage gewesen. Gut, dass du es erwähnst. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte eine konvexe Aushöhlung von einer Schale zum Beispiel, eine Mulde. Also ich möchte in mein Brotzeitbrettel eine Mulde fräsen, damit ich da meinen Senf reinbringe. Um es einfach mal beispielhaft zu machen für Bayern. Dann geht das mit der CNC-Fräse auf jeden Fall? Ja, ich kann da solche Konturen, also mit variabler Tiefe sozusagen fräsen. Bei der Shaper müsste ich ja mir vielleicht einen Kugelfräser nehmen, dann bei kleinem Durchmesser wäre es dann auch noch konvex, aber sobald es größer wird, geht es eigentlich nicht. Also man kann in der Tiefe dann nicht unter der in einer Fräsbahn variieren. Sehe ich das richtig?
Ja, also jetzt kommt es darauf an, wie man das Ganze definiert. Wenn ich jetzt ich habe mal mit Fusion an so einen Eierbecher gefräst. Und dann muss man natürlich auch sehr fein die Stufungen haben. Da hat man einen Bollnose-Fräser, also so einen Kugelfräser, und macht dann die Abstände ein Zehntel oder zwei Zehntel, sodass noch eine schöne Kontur rauskommt. Damit kriege ich ja dieses 3D-Modell oder diese Aussparung für deinen Senf. Jetzt könnte ich das ja mit der Shaper genauso machen. Da muss ich allerdings halt, weiß ich, 150
Ja,
Bahnen
genau.
definieren,
Ja,
um
genau.
das hinzubekommen. Und dann kriege ich es auch, auch wenn ich dabei vielleicht dann wahnsinnig werde, ja. Aber das muss man sich halt überlegen. Ja, aber man könnte natürlich jetzt bei der CNC, bei der Portalfräse, könnte man sich noch andere Tricks einfallen lassen, dass man da irgendeine Helix oder was definiert, ne, die das dann schöner abarbeitet. Das, Kommt auf die Gestaltung natürlich drauf an.
Okay. Ja, vielleicht fassen wir es nochmal kurz zusammen, die Vor- und Nachteile, die wir jetzt so im Laufe des Gesprächs erfasst haben oder Thema waren. Bei der Portal-CNC-Fräse die Vorteile natürlich, wir können 2,5D fräsen, also eben solche, ich sag mal, konvexe, zum Beispiel Konturen in einem Brotzeitbrettel sind keine Themen. Ich denke, wir haben auch eine höhere Ausladung in der Z-Achse als bei der Shaper-Fräse. Wir brauchen jetzt kein Hilfsmittel, also sowas wie ein Tape oder so ist eigentlich nicht notwendig. Natürlich gibt es da auch nochmal Sensoren, jetzt zum Beispiel zur Nullpunktfindung und so weiter, gibt es ja spezielle Sensoren. Es gibt auch Werkzeugwechsler, aber die sind jetzt nicht wirklich absolut notwendig. Nice to have, sage ich mal, aber man kann auch ohne arbeiten. Mhm. Ein Vorteil, wenn es um größeren Abtrag geht, den sehe ich in der Motorleistung. Man kann da natürlich auch, also ich habe jetzt bei mir so eine 2,2 Kilowatt Spindel dranhängen an der Fräse. Bisher noch nicht erlebt, dass die irgendwie mal in die Knie gegangen wäre. Das ist halt einfach von der Leistung nochmal ein bisschen Luft nach oben. Man hat flexible Aufspannmöglichkeiten. Also man könnte jetzt zum Beispiel auch so eine Rotationsachse verwenden. Also nochmal das Bauteil im Prinzip wie bei einer Drechselbank drehen unter dem Portal und damit eben ja, rotationssymmetrische Teile fräsen. Das würde zwar der Shaper, glaube ich, eher schwierig sein, denn man baut sich eine entsprechende Vorrichtung. Weiß nicht, ob das schon jemand probiert hat, mal eine Shaper an der Drechselbank von oben anzubringen. Vorstellbar wäre es, ja. Nee. Der Fräserwechsel ist automatisierbar bei solchen Portalfräsen. Da gibt es ja auch so Fräserwechselsysteme. Es gibt auch so Minimalschmierungen dazu, also speziell wenn man Metalle fräst, dass man da halt ein bisschen mit Kühlmittel arbeitet. Die Nachteile würde ich zusammenfassen mit, ja, haben wir auch schon erwähnt, wir sind begrenzt auf die Portalgröße oder auf die Tischgröße letztendlich. Das Gerät letztendlich hat auch einen Platzbedarf, muss man jetzt auch mal so sagen. Also mir geht es manchmal tatsächlich im Weg um. In meiner relativ kleinen Werkstatt steht dann halt doch so ein relativ großes Teil. Da ist eine Shaper schon einfach eine andere Kategorie. Die kann man da schön in das Kisterl verstauen und vielleicht unter den Tisch stellen. So eine Portalfräse ist natürlich auch schwer und in der Regel nicht portabel. Klar, wenn man da eine kleine hat, das bringt man vielleicht noch leichter ins Auto, aber meine zum Beispiel, die könnte ich jetzt allein gar nicht tragen, die ist so schwer, da bräuchte man zumindest zwei Personen dazu und wahrscheinlich ist sie dann auch verstellt, wenn man sie irgendwie transportiert. Also das ist ja auch nicht gedacht. Die werden in der Regel einmal aufgestellt und dann stehen die da. Wir haben gesprochen auch über den vorbereitenden Aufwand, dass der relativ hoch ist bei so einer CNC-Fräse und oftmals dann auch dazu führt, dass man bei einem Teil, wenn man sagt, naja, ich habe nur diese eine Fräsung, also ich überlege es mir dann schon manchmal, was mache ich jetzt? Drucke ich mir jetzt im 3D-Drucker eine Schablone und fräse es dann mit der Schablone am Oberfräsentisch oder mache ich tatsächlich einen Fräsjob? Mit CNC, Cam, Cut, einrichten, alles montieren und so weiter, für das, dass ich einen Teil da habe. Das ist manchmal einfach vom Zeitaufwand, also zumindest für mein Dafürhalten, nicht effizient und dann mache ich es lieber anders. Natürlich, wenn man mehrere Teile hat, dann ist es oftmals keine Frage. Ein Nachteil ist natürlich auch die Einarbeitung, die darf man nicht unterschätzen. Also jetzt zu sagen, naja, ich kaufe mir eine CNC-Fräse als Neuling und fange dann morgen gleich mal an damit. Weiß nicht, Fritz, wie es du siehst, aber so ganz trivial ist es dann doch nicht. Ein bisschen Zeit, glaube ich, muss man sich da geben und auch ein bisschen Übung und ausprobieren, gerade was die Vorschübe angeht, Eintauchtiefen und so weiter, die ganzen Fräsparameter, da muss man einfach ein bisschen ein Gefühl dafür entwickeln. Und deswegen gibt es ja auch so Kurse wie bei euch in Garching, dass man sich da eben erstmal
auf jeden Fall
damit ein bisschen befassen kann. Ich selbst habe auch erstmal einen gemacht. Es gibt ja noch dieses in München, dieses Haus der Eigenarbeit. Da habe ich mir mal so einen CNC-Fräskurs vor der Anschaffung auch gegönnt und das war eine gute Entscheidung, muss ich sagen, weil da kriegt man tatsächlich dann auch ein bisschen ein Gefühl, was wirklich so der Weg ist und welche Hürden da auch auf einen zukommen. Naja, die Sicherheit vielleicht noch als letzten Aspekt bei der CNC ist natürlich auch so ein Thema. Ja, das ist natürlich eine Maschine mit starken Schrittmotoren, mit einem rotierenden Fräser, mit scharfen Fräsern. Da kann auch mal ein Fräser abbrechen. Da kann auch mal ein Fräser, weil er nicht gescheit eingespannt war, durch die Luft fliegen. Also ganz ungefährlich ist es nicht. Man sieht es natürlich auch oft dann in Videos, dass die auch offen sind. Ich muss gestehen, auch meine ist offen. Also da ist keine Schutzumhausung und nichts drum. Also wäre auch relativ schwierig bei mir, das zu machen. Es ist natürlich jetzt auch nicht so eine super sichere Sache. Das heißt, da muss man auch immer ein bisschen auf der Hut sein. Die sind auch nicht so super leise. Also man muss da auch, je nachdem, was man für Material fräst, sich immer dessen bewusst sein, dass vielleicht auch der Nachbar da ein Problem haben könnte damit, wenn man da sonntags nachmittags so einen fräst. Job am Laufen hat. Also das sind alles so Aspekte, die sind so ein bisschen begrenzend bei der CNC-Geschichte. Wie siehst du das bei der Shaper? Was haben wir da zusammenfassend für Vor- und Nachteile? Wie würdest du das sehen, Fritz?
Also bei der Shaper sind wir einfach ein bisschen in einer anderen Klasse, würde ich sagen. Es ist natürlich auch für größere Werkstücke anwendbar, aber für mich ist der Reiz gewesen oder nach wie vor der Reiz, dass ich viele kleine Sachen auch damit sehr effizient machen kann. Da wäre es jetzt mal interessant, vielleicht jemanden zu fragen, der im Handwerk tätig ist, der beide Möglichkeiten auch nutzt. Da gelten vielleicht andere Aspekte wieder als bei mir. Ich bin heute halt doch im Hobby- und Bastelbereich damit zugange. Für mich zählt, dass ich kleine Sachen effizienter mitmachen kann. Ich mache auch Kinderspielsachen, kleine Marble Games. Ich mache vieles für meine Drechselarbeiten, wo ich immer wieder mal einen speziellen Halter brauche. Die lassen sich relativ schön machen, da reicht mir auch der Platz von der Shaper Workstation aus, also einfach so auf DIN A4 ungefähr aufgespannt, die Sachen zu bearbeiten. Der große Vorteil bei der, ja, oder jetzt muss ich es nochmal anders sagen, bei der Portalfräse hast du schon gesagt, brauche ich mehr Arbeitsvorbereitung. Da muss ich mir das etwas genauer überlegen. Habe meistens auch größere Sachen, die ich aufspanne. Das kann ich bei der Shaper einfacher machen. Da mache ich mir halt einmal die Skizze, schaue mir das SVG an, spiele mir es einmal auf die Maschine, schaue, ob das ungefähr passen würde und komme dann relativ schnell zur Bearbeitung. Es gibt aber jetzt gerade für die Shaper noch ein paar Erweiterungen und Möglichkeiten, die andere wieder nicht können. Gerade die neue Software, die seit November heraus ist für die Shaper, erlaubt zum Beispiel das Abtasten von Konturen. Also passiert mir zum Beispiel bei Drechselsachen, ich habe irgendwas fertig gemacht, das Teil ist dann rund und jetzt fällt mir ein, ich müsste im Boden noch eine Aussparung fräsen. Dann kann ich das runde Teil tatsächlich einspannen, kann mit der Shaper das abtasten. Ich habe den Kreis exakt und ich kann in diesen Kreis dann nochmal einen Ausschnitt
Ah,
einfräsen.
okay. Und womit tastest du das ab? Mit einem Fräser dann oder?
Mit einem Fräser.
Ah ja.
Beziehungsweise ich setze dann statt einem Fräser, wenn es ganz genau geht, setze ich eine 6 mm Stahlstange ein
Genau.
ins Spannfutter und kann das dann abtasten. Und inzwischen mache ich das öfter, dass ich was abtasten muss. Ich habe jetzt einfach mir aus mit dem 3D-Drucker noch einen zweiten Fräsmotor gefräst. Der hat die 6 mm Stange schon fest eingebaut.
Aha,
Setze ihn
okay.
nur als Teil rein.
Aha.
Ist schnell zu wechseln. Zu deinem Aspekt mit der sicheren Handhabung, das haben die bei Shaper eigentlich ganz pfiffig gelöst. Ich muss zum Fräserwechsel den Fräsmotor rausnehmen. Ich öffne eine Schraube und ziehe den raus und stecke den Antrieb ab an der Maschine. Und damit kann ich den Fräsmotor am Tisch schön, kann ich an der Spannzange die Fräse wechseln, bin
Ja.
aber auf der sicheren Seite. Also der läuft nur, wenn er eingesetzt ist in der Maschine. Und damit ist schon wieder so eine Gefahrenstelle beseitigt. Die Handhabung ist damit relativ sicher. Also wie gesagt, vorher schon einmal, ich würde es mit irgendwelchen Kindern, die in der Lage sind, sowas zu bedienen. Ich sage mal so 13, 14 Jahre könnte man vorstellen, vielleicht auch mal jünger, kann man da durchaus damit arbeiten und das sicher handhaben. Die zweite Geschichte, die bei der Shaper haben wir auch schon angesprochen, ich kann irgendwelche Beschläge einsetzen und sowas machen. Ich kann also da auf eine große Bibliothek an Beschlägen zurückgreifen, um Scharnierbänder, Schlösser und vieles mehr aus der Bibliothek zu nehmen und schnell anzuwenden. Ja. Das könnte man natürlich auch auf eine andere Tischfräse oder was übertragen. Aber es ist halt so aufbereitet, dass genau schon mit der Referenz für die Shaper genutzt werden kann. Dann haben wir nicht nur Pro, sondern auch Contra. Du hast vorhin schon die 2,2 Kilowatt so von der Tischfräse genannt. Die Shaper hat einen Antrieb mit 720 oder 750 Watt. Und das ist natürlich eine Begrenzung, deswegen wird man auch kaum einmal mit einem Fräser mehr als 8 mm reingehen. Also die maximale Aufnahme vom Spannfutter ist 8 mm. Wie gesagt, haben wir dann eben nur 2D. Die 3D-Fähigkeit ist nicht gegeben. Bei der Genauigkeit, auch wenn ich recht zufrieden bin, aber im Endeffekt bin ich natürlich vom Tape abhängig. Ich habe einmal versucht, selber sowas Ähnliches zu machen und habe dann gesehen, na, das ist sehr feinfühlig und man möchte natürlich präzise Ergebnisse haben. Also das Tape muss passen und das muss man halt auch berücksichtigen. Das ist irgendwo in den Temperaturgrenzen oder sonst was. Für einen Werkstattbetrieb ist kein Thema. Da funktioniert das gut. Dann eine andere Geschichte ist noch diese Eigenüberwachung, dass die Maschine auch einmal eben selber, wenn es zu hart wird, wenn irgendwas nicht passt, automatisch zurückzieht. Also bis jetzt ist mir noch keine T-Nut kaputt gegangen, aber die Gefahr ist durchaus da. Und es gibt ein paar Restriktionen auch noch mit den Fräspfaden. Da hat sie zwar jetzt wieder was getan mit dem letzten Software-Release, aber man muss halt aufpassen, dass man seine Fräspfade auch sauber definiert. Ich muss immer einen geschlossenen Fräspfad haben. Und da gibt es dann bei mir so Sachen, dass ich halt einmal auch außerhalb des Werkstücks schon ansetzen muss, um dann ins Werkstück zu fahren, damit ich zum Beispiel mit einem T-Nut-Fräser eine Aussparung im Werkstück richtig machen kann.
Ja, was mich jetzt noch interessieren würde, Fritz, und zwar, wenn man jetzt besonders kleine Teile hat. Du hast es ja vorhin schon mal kurz erwähnt, da gibt es ja noch so eine Zusatzvorrichtung dazu. Wie spannt man die dann ein? Also ich habe jetzt, was weiß ich, einen Durchmesser, du hast es vorhin erwähnt, vielleicht ein Teil, das hat nur 20 mm Durchmesser und möchte da in die Stirnfläche noch irgendwas einfräsen. Kann man das machen oder hängt es davon ab, was ich halt für Einspannmöglichkeiten dann habe? Also was ist das kleinste Teil, das ich im Grunde genommen noch bearbeiten kann?
Also bei mir sind das gerade oft mit den Drechselteilen kleine Sachen, ja. Oder eine kleine Schatulle, die ich fertig habe, die ich dann noch, wo ich noch einen Namen drauf gravieren möchte oder so irgendwas. Diese Workstation.
Workstation heißt sie, ja, genau.
Die Shaper Workstation, die ist eigentlich erst nachgeliefert worden von Shaper auch. Und zwar als Reaktion auf intelligente YouTuber, die denen gezeigt haben, was man da alles machen kann. Und die haben dann sozusagen die besten Ideen zusammengesammelt und haben diese Workstation gebaut.
Ah, okay.
Soweit ich weiß, sind die ja auch da belohnt worden, die diese Beiträge dafür geliefert haben. Weil das, was die eben gemacht haben, diese ganzen Hilfsmittel, die andere erfunden haben, dann in solides Alu mit präziser Technik zusammengeführt. Ne?
Okay.
Und da gibt es eben diverse Spannmöglichkeiten, sowohl für Sachen, die man waagrecht braucht, als auch senkrecht zu spannen. Also Zinken und Zapfenfräsen geht wunderschön damit. Kann ich also Bretter mit einspannen. Ich kann auch mit einem kleinen Winkel, den man sie macht, kann man Rundteile schön spannen, kann die eben senkrecht spannen und kann dann noch was machen. Beispiel, das mich gerade beschäftigt, ich mache Stuhlbeine, die ich gedrechselt habe und die müssen jetzt noch einen schrägen Winkel kriegen, damit ich das dann mit der geraden Bohrung in die Sitzfläche einfügen kann. Ja. Das kann ich mit dieser Workstation machen. Da kann ich mir das spannen, kann einen kleinen schrägen Winkel machen und kann dann oben einen Zapfen fräsen. Mhm. Und ich denke, wie bei anderen Sachen auch, man muss sich einfach irgendwelche Hilfskonstrukte selber überlegen und einfallen lassen, einmal irgendein Adapterstück sozusagen bauen, mit dem man es dann spannen kann. Und es geht im Prinzip ja auch an deiner Hobelbank. Du spannst an der Hobelbank irgendwas senkrecht ein, du hast eine Tischfläche dort, da legst du das Tape drauf, da hast du deine Referenzfläche und dann kannst du sowas dort auch bearbeiten. Also mit ein bisschen Nachdenken, glaube ich, findet man dafür alles eine Lösung.
Die andere Frage, die mir jetzt noch eingefallen ist, diese Erfassung der Position von der Shaper, das erfolgt ja optisch, denke ich mal, mit einer Kamera wahrscheinlich, die da verbaut ist, über dieses Tape. Wie ist es dann, wenn ich da eine Verschmutzung habe? Ich meine, ich fräse, da entstehen Späne, da entsteht Staub. Ist das ein Problem, wenn jetzt da meine Linse da vorne irgendwie verschmutzt ist? Oder?
Das Problem hatte ich noch nicht. Also die Linse verschmutzt nicht, weil die nach unten schaut. Da bleibt in der Regel kein Staub drauf liegen. Okay. Aber was passiert ist natürlich, dass irgendwann die Späne oder Sachen auf der Referenzfläche liegen. Also da, wo das Koordinatensystem ist, wo das Tape ist.
Ja, okay.
Und wenn da dann zu viele Späne liegen, dann wird das im Display angezeigt, da kommt dann so, da wird es von schwarz-weiß, wird es dann grau.
Ah ja, aha.
Und wenn es rot wird, hat man verloren. Dann sagt die Maschine, jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich bin. Okay. Aber solange es grau ist, kann man einfach dann einmal das wieder wegblasen oder wieder für saubere Arbeitsfläche sorgen.
Ah, ja. Aha. Nee, aha.
Damit habe ich weniger ein Problem. Die reagiert auch, die Maschine, wenn das Koordinatensystem plötzlich verschoben wird. Also wenn sich irgendwas löst und da gibt es immer die Technik, dass man Sachen mit Klebeband fixiert. Ich finde es ganz gut, dass man sein Werkstück festspannt, die Referenzfläche, das Koordinatensystem, das kann ich schon mit Tape befestigen, weil da wird keine Kraft ausgeübt. Aber ich finde es immer schade, wenn ich Sachen mit Tape befestigt habe und das löst sich dann. Also ich bin ein großer Fan vom Festschrauben auf der Platte oder mit Klemmen festspannen und das darf einem halt nicht im Weg umgehen. Und jetzt, je kleiner die Teile werden, desto schlimmer wird es natürlich.
Ja,
ich habe Gott sei Dank noch eine kleine Vakuumplatte. Die ist zwar nur so, sage ich mal, ein bisschen was über DIN A4, ein bisschen größer als DIN A4, aber für kleine Sachen wunderbar. Und dadurch, dass halt das dann eben nur durchs Vakuum gehalten wird, ist man kein Spannhebel oder irgendwas im Weg. Tolle Sache.
Ja, Fritz, vielleicht reden wir noch ein bisschen über die Kosten. Das ist ja auch immer so ein Aspekt, der nicht so ganz unwesentlich ist, zumindest in der Größenordnung, in der wir uns bewegen. ich habe es mal überschlagen für eine Portalfräse. Da gibt es natürlich, ich sag mal jetzt, was die Fräsen an sich angeht, unterschiedlichste Preisklassen. Es gibt ja diese China-Mini-Fräsen, die fangen irgendwo bei 300 Euro an. Gut, kann ich jetzt wenig dazu sagen. Ich denke, wenn man jetzt was Kleines gravieren will, ist das möglicherweise ausreichend. Wenn man jetzt aber sagt, nee, man hat wirklich, keine Ahnung, eine massive Buchenholzplatte von 20 mm Stärke und möchte da irgendwas damit rausfräsen, dann glaube ich, braucht man einfach eine andere Leistungsklasse. Und da liegt man bei solchen Portalfräsen irgendwas Größenordnung ab 3000 Euro aufwärts. Meine, glaube ich, hat 3,8 gekostet damals, als Bausatz wohlgemerkt. Dann braucht man noch eine Steuersoftware dazu, vielleicht auch nochmal 250 Euro. CAD-CAM-Programm, je nachdem, was man nimmt. Fusion ist ja für den Privatanwender, war es zumindest mal free oder Freeware. VCarve oder Moi 3D, also da kommen dann auch nochmal ruckzuck irgendwas 500, 750 Euro dazu. Also irgendwo bewegen wir uns, sage ich mal, in der Spanne von, wo es anfängt, Spaß zu machen, würde ich mal sagen, zwischen 3.500 und 5.000 Euro. Jetzt noch keine Fräser dabei, auch noch keine Spannmittel dabei, sowas wie Vakuumplatte oder Zubehör wie Minimalschmierung oder Werkzeugwechsel ist da erst einmal ausgenommen. In der Größenordnung bewegen wir uns bei einer CNC-Fräse. Wie siehst du es bei der Shaper? Wo fängt es da an? Wo landet man, wenn man sagt, nee, ich habe alles, was sinnvoll ist, mir angeschafft?
Ja, das ist jetzt durch eine Änderung bei Shaper ein bisschen günstiger geworden. Es gibt inzwischen ein paar gebrauchte Maschinen aus der ersten Generation, die praktisch von Shaper überarbeitet wurden. Mhm. Wenn man jetzt ganz normal einkauft, die aktuelle Maschine mit, ich würd sagen, die Workstation soll man dazu nehmen, weil das ist so gut gemacht und pfiffig gemacht. Da würde ich nicht anfangen, selber was zu basteln.
Mhm, würde es empfehlen.
Dann sind wir irgendwie bei, glaube ich, 3.500, 3.800 Euro. Mit der Workstation dann bei 4.700 in etwa. Mhm. Genau, dann, wie du schon sagst, da braucht man natürlich Fräser und ein paar Spannzangen, wenn man nicht nur mit 6 oder 8 mm arbeitet. Mhm. Das sind ganz schnell wieder 500, 800 Euro zusätzlich weg. Aber man will ja das, um vernünftig arbeiten zu können. Mhm. Ne? Also wer A sagt, muss auch B sagen. Ich glaube, das wäre da falsch, dann zu sagen, ja, ich kaufe mir nur zwei Fräser und dann schaue ich, dass ich alles mit den zwei Fräsern erledigen kann. Also sagen wir mal roundabout 5.000 Euro. Und da kommt dann sicher noch irgendwas dazu, wenn man dann Blut geleckt hat und das eine oder andere noch
ergänzt. Das ist ja immer das, wenn man dann erstmal drin ist, dann ja. Aber ich glaube, wir können es so zusammenfassen, Fritz, dass wir ungefähr in der gleichen Preisregion liegen bei beiden Ansätzen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, können wir jetzt den Zuhörern und Zuhörerinnen noch vielleicht abschließend eine kleine Entscheidungshilfe mitgeben? Wann ist welches der Konzepte das Richtige? Oder muss man vielleicht sogar beides haben? Also ich selber habe ja keine Shaper, ich überlege es mir schon immer wieder mal, ehrlich gesagt. Aber dann denke ich mir immer, ja, aber du hast doch eine CNC-Fräse und hast viel Geld dafür ausgegeben. Und jetzt so die Sachen wie Notenschlüssel auf Fußboden, die hatte ich bisher noch nicht, aber wer weiß. Was können wir denn da unseren Zuhörern und Zuhörerinnen mit an die Hand geben, um da zu einer Entscheidung zu kommen? Wie siehst du das, Fritz?
Ja, das ist, glaube ich, ganz schwer zu sagen, weil die Wünsche oder die Vorstellungen zuerst einmal irgendwie initial sind und wenn man das dann in der Hand hat und wenn man da angepackt hat, dann kommen weitere Aspekte dazu, Sachen, an die man vorher vielleicht noch nicht gedacht hat. Also vielleicht nochmal ganz anders gesagt, bevor man sich was kauft, du hast es ja schon ganz geschickt gemacht, du bist ja zuerst in einen Kurs gegangen, hast dich darüber informiert und hast dann deine Entscheidung getroffen. Mhm. Viele kaufen sich zuerst eine Maschine, legen los und dann sagen sie, oh, jetzt muss ich aber noch was dazulernen. Mhm, und dann kommen viele neue Aspekte. Mhm. Es wäre vielleicht durchaus empfehlenswert, jetzt muss ich ein bisschen Werbung für Makerspace machen, dass genau. Da mal jemand kommt und sich das anschaut und vielleicht auch einen Kurs macht, weil die Mitgliedschaft ist keine Voraussetzung für einen Kurs. Mhm. Dann hat man schon mal ein bisschen die Grundlagen gesehen, hat das einmal hands-on ausprobieren können und weiß dann, worauf man sich da einlässt. Mhm. Ich glaube, das wäre eine ganz wichtige Entscheidungshilfe, unabhängig einmal von den Investitionen, von den Kosten, die da entstehen. Mhm. Und mein, ehrlich gesagt, kennst du ein billiges Hobby?
Spazieren gehen.
Ja, genau. Also die Sachen, die man irgendwie ein bisschen ernsthaft betreibt, die kosten halt immer ein bisschen Aufwand und der Aufwand schlägt sich halt dann in Euros nieder. Ne? Mhm. Also von dem her, glaube ich, ist es schon hilfreich, sich einmal die richtige Orientierung zu verschaffen.
Aber ich glaube, so was ich ein bisschen rausgehört habe, also speziell, wenn man jetzt eher kleinere Sachen vorhat, also jetzt sagt, nee, ich habe gar nicht so die Riesengeschichten und auch der einfach der Aspekt, dass man sagen kann, nee, das ist alles schön in einem Köfferchen mehr oder weniger und ich kann es auch mal unter die Werkbank stellen. Also speziell jetzt eher für kleinere Werkstätten, die wenig Platz haben, die sagen, nee, ich brauche das auch nicht immer, wenn ich es ab und zu mal raushol, dann passt es. Und mit so einer Workstation, die kann ich an meiner Hobelbank schön fixieren und dann kann ich da auch was Kleines bearbeiten. Das klingt ja, das ja schon sympathisch, weil viele Hobbyhandwerker haben ja eher typischerweise einen Kellerraum irgendwo halt mit, keine Ahnung, 10, 20 Quadratmetern und eben nicht die riesengroße Werkstatt, wo so eine Portalfräse, ja, die nimmt halt doch ordentlich Platz ein, dann stört.
Den Aspekt, ja, wie gesagt, mit der Shaper, es gelingt auch im Wohnzimmer. Staubsauger anschließen, dann ist es gut, dann kann man damit im Wohnzimmer auf dem Küchentisch auch einmal arbeiten. Das geht durchaus. Ja. Ja. Aber ja, es hat den Reiz, dass man kleine Sachen schön machen kann. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was ich alles als Beispiele nennen sollte, was ich da gemacht habe.
Ja, was hast du so gemacht für Geschichten? Kannst du ja vielleicht kurz ein bisschen...
Also kleine gefräste Ablagen für Stifte, so Untersätze für Pfeffer- und Salzmühlen habe ich gemacht oder ein bisschen Kinderspielzeug, Kinderwerkzeug aus Holz gefräst, kleine Schatullen oder ja, Reliefs graviert, also mit einem Gravierstichel praktisch aus einem Foto eine digitale Skizze gemacht und dann Schriftzüge oder auch Landschaftsgravuren da erstellt. Das sind dann viele Kleinigkeiten, die man mit auch wenig Vorbereitung machen kann, die man durchaus, also sowohl wenig Vorbereitung vom Material und von der Werkstatt, als auch wenig Vorbereitung vom Digitalen, vom Zeichnen machen kann. Und das ist auch ja fast so meine Hauptanwendung im Moment. Ich habe auch schon Werkzeugkästen und so weiter gebaut, ein bisschen Zinken und Zapfen gefräst oder eigene Sachen konstruiert, die ich dann gesagt habe, so, das muss ich aber jetzt dann tatsächlich einmal physikalisch machen, um zu sehen, ob das auch so funktioniert. Also so kleine Nähkästchen mit Klappdeckel und dergleichen. Das sind schöne Anwendungen, die man mit der Shaper wunderbar erledigen kann. Ja.
Vielleicht nochmal, du hast es ja erwähnt, dass es Sinn machen würde, diesen Kurs oder einen Kurs mal zu besuchen. Könnte man eben zum Beispiel bei dir in Garching machen. Kannst du ein bisschen was dazu erzählen? Wie lange dauert der Kurs und wo könnte man sich da anmelden, falls es Zuhörer und Zuhörerinnen gibt, die Interesse hätten?
Der Makerspace hat zwei Werkstätten, einmal in Garching und einmal in München. Und die kann man sich auf der Webseite informieren. Das ist maker-space.de. Und wie gesagt, es muss keine Mitgliedschaft abgeschlossen werden, um da einen Kurs zu machen. Die Kurse sind für die Tischfräse 3,5 Stunden, für die Shaper haben wir 2,5 Stunden im Moment. Wobei durch die ganzen Softwareerweiterungen wird die Zeit im Moment schon ein bisschen knapp. Ich glaube, da muss ich auf 3 Stunden erhöhen, dass man das alles rüberbringen kann. Aber gut, ich sage mal, das ist ein überschaubarer Zeitraum. Also in 3 bis 4 Stunden ist man da schon einmal gut informiert und hat ein bisschen ein Hands-on-Gespür dafür, was da damit zu machen ist.
Das sind aber zwei separate Kurse oder ist das einer, in dem beides behandelt wird?
Nein, das sind zwei separate, denn bei der Portalfräse, wie du es vorher auch erklärt hast, müssen wir ja natürlich mal die CAD-CAM-Software und die ganze, den Erstellungsprozess mehr bearbeiten, während es bei der Shaper einfach, da startet man direkt an der Maschine, dass man ein Gefühl einmal dafür kriegt, wie man die bewegt und dann kann man erste Daten direkt am Display eingeben und da damit seine ersten Gehversuche machen.
Ja, das klingt interessant, Fritz. Vielleicht schaue ich mir das tatsächlich auch mal an. Ich habe bisher die Shaper immer nur in Anführungszeichen, auf den Holzmessen gesehen und da war immer recht gut besucht, der Stand und große Menschenmassen drumherum, sodass man da auch selber immer so ein bisschen schwierig dran kam. Also ich selber hatte noch keine in der Hand, darf ich gestehen. Bin immer nur zugeschaut bisher und vielleicht hin und wieder liebäuglich schon immer wieder damit und denke mal, Mensch, das ist vielleicht doch interessant, gerade wenn das ein bisschen schneller geht als bei einer CNC-Fräse, wo halt ja schon der vorbereitende Aufwand immer so ein bisschen der Bremser ist, zumindest bei mir. Übrigens gibt es auch ein Fabricium-Einführungsvideo zu der CNC-Fräse. Schaut es gerne mal auf den YouTube-Kanal, wen das mehr interessiert, dieses Thema CNC-Fräsen. Wie funktioniert das überhaupt? Wie sind die Schritte? Da habe ich das auch ein bisschen dargestellt. Ist schon ein bisschen älter, das Video, aber dennoch interessant. Schaut es euch das gerne mal an. Ja. Ja, Fritz, ich sehe gerade, unsere Zeit ist um. Ich bedanke mich recht herzlich bei dir. Also es war ein ausgesprochen interessantes Gespräch, auch für mich, weil ich, wie gesagt, ein Neuling bin, was das angeht mit der Shaper. Und ich habe es auch das Thema, ehrlich gesagt, ein bisschen eigennützig ausgesucht, weil ich es einfach auch mal verstehen wollte, was man damit machen kann, wo so ein bisschen die Möglichkeiten und Grenzen sind und ob ich mir das jetzt tatsächlich nochmal überlegen sollte, sowas zusätzlich anzuschaffen oder vielleicht die CNC damit zu ersetzen, muss ich mal drüber nachdenken. Liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen oder Zuhörerinnen, muss ich sagen, wir sind ja hier nicht in einem Video. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch, dass ihr mit dabei wart. Zwar dieses Mal ein etwas längerer Podcast, aber es war einfach ein Thema, das viele Aspekte hat und viele Blickwinkel. Und der Fritz konnte uns aus seiner Erfahrung ganz viel Wertvolles da auch mitgeben. Also vielen herzlichen Dank, Fritz. Schön, dass du mit dabei warst.
Vielen Dank, Markus. War spannend. Danke. Und würde ich sagen, bis demnächst an der Scheibe, ne?
Genau, Fritz. So machen wir es. Alles
Also,
klar.
danke
Herzlichen
dir.
Dank.
Servus, ciao.
Servus.